Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute mit Bettina Kleiner Mikrofon. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. In Sachen Klimakrise und Energiewende ist viel verschlafen und heruntergespielt worden. Die Politik will und muss hier nachsteuern. Die Diskussionen darüber sind in vollem Gange. Der Handlungsbedarf wird oft als dramatisch eingeschätzt, die Aussichten nicht selten als düster. Eigentlich sei es für das Umsteuern schon zu spät, hören wir immer wieder. Gleichzeitig erleben wir in einigen Bereichen enorme Innovationen, die unser Leben regelrecht revolutioniert haben und die man vor wenigen Jahrzehnten noch als utopische Hirngespinste abgetan hätte oder hat. Weshalb bekamen wir in kürzester Zeit Internet und Smartphones als Massenphänomene, aber haben noch immer keine Solarzellen, die unsere Fenster flächendeckend in Energiespeicher verwandeln würden. Das eine klingt vielleicht so utopisch, wie das andere einmal geklungen hat. Was fördert Fortschritt und Innovation? Was hindert es? Der Klimaschutz ist dafür sicherlich nur ein Beispiel. Was können wir hierzulande von anderen lernen? An welchen Stellschrauben müssen wir in der Gesellschaft vielleicht nachjustieren? Zwischen Klimaschutz und Technikskepsis, wie entsteht Fortschritt und was bremst ihn? Das ist unser Thema heute, über das wir sprechen wollen mit diesen Gästen. Dietmar Haarhoff begrüße ich in München. Er ist Professor und Direktor des dortigen Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb und kann uns etwas zum Innovationsklima in Deutschland sagen. Sophia Helmrich ist bei uns, zuständig für Innovation und Digitalisierung beim Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI. Sie ist uns zugeschaltet aus Berlin. Marco Tamburini forscht über die Geschichte der Wissenschaft als Philosoph und Wissenschaftshistoriker an der Technischen Universität Darmstadt. Und bei mir im Studio in Köln ist Katrin Witsch, Kollegin vom Handelsblatt. Sie schreibt unter anderem über Energiepolitik und beobachtet den Wissenschaftsstandort Deutschland. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir zeichnen die Sendung an diesem Mittwochnachmittag auf. Beginnen wir mal mit einer ersten Runde und einem Einstieg ins Thema. Sophia Helmrich, der Industrieverband BDI startet nächste Woche eine Initiative für den Innovationsstandort Deutschland. Das ist die Schlagzeile. Woran fehlt es denn in Deutschland, wenn wir über Innovation und Fortschritt reden?
Genau, ich würde sagen, es fehlt an mehreren Stellschrauben. Insgesamt fehlt es, glaube ich, daran, dass wir ein Innovationsökosystem weiter stärken müssen. Das heißt, dass wir quasi nicht so sehr in einzelnen Akteursbereichen denken dürfen. Also nicht nur die Politik für sich, nicht nur die Wirtschaft für sich, nicht nur die Wissenschaft für sich, sondern das Gesamt auch miteinander zu harmonisieren, um dann einen gemeinschaftlichen Lösungsraum zu erarbeiten, um dann unser größtes Problem, was wir nach wie vor haben, und zwar den Transfer, sicher zu bewerkstelligen. Auf die Grundlagenforschung sieht schon sehr, sehr gut aus. Auch in Deutschland sind wir damit exzellent aufgestellt. Und jetzt müssen wir diese exzellente Grundlagenforschung in die Anwendung bringen, um da halt auch einen exzellenten Wirtschaftsstandort draus zu machen. Schon jetzt ist es so, die Wirtschaft hat 2/3 aller Entwicklungen und Erfindungen inne. Mhm. Und das wollen wir natürlich weiter stärken und auch weiter pushen. Das heißt, da müssen wir ran, dass diese Verzahnung zwischen den unterschiedlichen Akteuren im Ökosystem besser wird.
Also zusammengefasst, es mangelt nicht daran, dass bestimmte Dinge noch nicht erfunden sind. Grundlagenforschung klappt gut, sagen Sie, sondern daran, dass das, was wir schon haben, noch nicht massentauglich eingesetzt werden kann oder noch nicht effizient oder eben noch nicht ohne Nebenwirkungen.
Beziehungsweise die richtigen Geschäftsmodelle dafür in Deutschland noch nicht entwickelt worden sind, sondern dass teilweise halt auch in anderen Wirtschaftsregionen der Welt stattfindet. Und da müssen wir verstärkt ran, so ein bisschen unsere Angst zu überwinden, frühzeitig in den Innovationsprozess einzusteigen, anstatt quasi Trends hinterherzulaufen.
Hm. Kommen wir gleich noch an einigen Beispielen näher drauf eingehen. Professor Dietmar Haarhoff, Direktor des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb in München. Wie steht Deutschland da im weltweiten Vergleich? Wo stehen wir da im Augenblick?
Ja, im Moment sehen wir, dass in den üblichen Rankings eine Negativtendenz eingesetzt hat. Wir verlieren Rangwerte dort. Wir sehen, dass in den etablierten Technologien, die jahrzehntelang Deutschland im Export, in der Wettbewerbsfähigkeit vorne gehalten haben, Schwächen auftreten in der Automobilindustrie, aber auch in vielen anderen Technologien. Wir sind im digitalen Bereich relativ schlecht aufgestellt.
Welche Schwächen treten da auf? Macht es mal konkret.
Was dort auftritt, ist beispielsweise, dass wir nicht schnell genug von etablierten Geschäftsmodellen auf neue digitale Geschäftsmodelle umstellen, dass wir sehr lange an alten Betrachtungsweisen, Verbrennungsmotor und dergleichen mehr festhalten und Bedrohungen durch neue Akteure zu spät kommen sehen. Frau Henrich hat schon recht, wir sind in der Forschung nach wie vor in vielen Bereichen sehr aufgestellt. Aber dann, wenn es darum geht, das umzusetzen in Innovation, denn ein Forschungsergebnis ist noch keine Innovation, das ist bestenfalls eine Idee. Mhm. Wenn es um Umsetzung geht, dann haben wir große Schwierigkeiten. Und da haben sowohl der Staat wie auch die Industrie, wie auch Gesellschaft insgesamt irgendwo Friktionen und Beharrungskräfte, die das schwer.
Ja, alte Betrachtungsweisen, sagen Sie, und das mangelt nicht an Ideen, sondern in der Tat an der Umsetzung. Marco Tamburini forscht über Wissenschaftsgeschichte an der TU Darmstadt. Sie stammen selbst aus Italien, Sie haben an der Uni Mailand zunächst mal studiert, sind seit 10 Jahren in Deutschland. Wenn Sie auf dieses Land schauen, Herr Tamburini, was ja doch vieles, viel Potenzial hat, was hemmt hier den Fortschritt nach Ihrer Beobachtung?
Tja, also das ist schwer zu sagen, aber zwei wichtige Punkte wurden bereits erwähnt. Also Umsetzung und Transfer, Wissenstransfer, Wissenszirkulation. Das sind die zwei Hauptfaktoren, um dann Innovation und Fortschritt zu fördern. Wenn wir auch uns die Geschichte und Philosophie der Technik oder Geschichte der Wissenschaft und Technik anschauen, sehen wir deutlich, dass Wissenszirkulation zentral ist, um dann neue innovative Produkte oder Artefakte oder Techniken zu entwickeln. Wenn wir schauen, was passierte zwischen Biologie und Ingenieurwissenschaft, sprich synthetische Biologie, was passierte auch zwischen Naturwissenschaften und Biologie und Genetik für die Entwicklung und Entdeckung der modernen Biologie, also der Evolutionstheorie mit der modernen Synthese. Also sind alle Faktoren, die zwischen Disziplinen passieren, das ist zentral dann, um Innovation zu fördern. Und das ist ein bisschen nicht so, also Deutschland ist nicht nach vorne zu sagen, was Zirkulation von Ideen und Daten und Praktiken und Kapital angeht.
Okay, Zirkulation von Ideen, sagen Sie, daran hapert es auch. Also ich verstehe die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen, jetzt auch nicht nur innerhalb der Naturwissenschaft, sondern auch mit den Sozialwissenschaften. Ist das etwas, wo Deutschland quasi besonders lernen muss und kann von anderen Ländern, wo das deutlich besser läuft, gerade in diesem Bereich der Zusammenarbeit?
Aus anderen Ländern zu lernen, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also Deutschland könnte von der Geschichte der Wissenproduktion bereits was lernen. Ne? Also wenn wir schauen, was zum Beispiel auch am Anfang des 20. Jahrhunderts passiert ist, wo die Innovation tatsächlich eine entscheidende Kraft spielte, dann sehen wir bereits Dynamiken dieser Wissenszirkulation, die dann heutzutage in eine globalisierte Welt noch zentraler werden sollten. Daher ist nur eine Frage, also aus der Geschichte selber zu lernen und dann die Geschichte mit einer bestimmten philosophischen natürlich Perspektive, weil ich bin Philosoph und Wissenschaftshistoriker, der versuche auch die Philosophie dahinter zu verstehen, zusammenzubringen und dann wiederum in die heutigen Tage umzusetzen. Das ist eigentlich, was ich bis jetzt
Ja, wir haben jetzt eine kleine Problemanalyse noch schon mal vorgenommen. Katrin Witsch ist bei mir im Studio, Kollegin vom Handelsblatt. Wollen wir das vielleicht mal so ein bisschen runterbrechen, auch auf die Themen, über die wir im Augenblick ganz besonders stark diskutieren in Sachen Klimaschutz, Energiewende. Sie haben kürzlich einen Artikel verfasst, haben darin einerseits den Atomausstieg verteidigt, andererseits haben Sie gefordert, Deutschland muss in der Kernforschung beispielsweise drin bleiben. Braucht es da Ermutigung Ihrer Meinung nach?
Naja, ich glaube, es ist ganz schwer für Deutschland zu sagen, wir gehen aus einer Technologieform, aus einer Energieerzeugung raus und stecken aber weiter Geld in die Forschung oder stecken weiter Geld in den Grundsatz dieser Energieform. Wir haben ja mit den Grünen in der Regierung auch eine Partei, die damit sehr hadert. Also das ist schon mal das erste Thema, aber auch die Vorgängerregierungen haben eigentlich die Atomforschung, ich will nicht sagen ausbluten lassen, aber sie ist auch nicht mehr besonders stark gefördert worden hierzulande. Und trotzdem muss man ja sagen, haben sich hier Innovationen entwickelt im Kernforschungsbereich. Aber es ist eben wichtig, dass man sagt, okay, wir wollen nicht diese Atomkraft, wir wollen nicht die Kernspaltung in der Art und Weise, wie wir sie bis jetzt hatten. Aber es gibt ja andere Arten und Weisen der nuklearen Energie, an denen geforscht wird, die vielleicht in Zukunft durchaus sinnvoll sein können. Und da sollte man doch weiter reinforschen, wenn auch andere Länder Millionen und Milliarden teilweise da in die Forschung stecken. Das sollte einem schon zu denken geben.
Es gab unlängst auch eine ARD-Reportage dazu. Da kam ein Nuklearforscher zu Wort, der Deutschland verlassen hat, schon vor 10 Jahren, um England weiter zu forschen. Sie haben es angesprochen, Frau Witsch, die Kernenergie ist eine in Deutschland hoch umstrittene Technik, auch wenn eine Mehrheit laut Umfragen ja derzeit sogar den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken befürwortet hätte. Professor Harbaugh, bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Sind die Forschungsbedingungen hier so schlecht in Deutschland, dass etwa Forscher in diesem Bereich auswandern müssen? Müsste es sozusagen, sind wir darauf angewiesen, eigentlich diese Leute auch hier zu halten? Würden Sie das in der Weise verallgemeinern?
Also wir sind natürlich darauf angewiesen, die irgendwo hier zu halten, weil die Forschung, egal ob sie jetzt in der frühen Phase in der Industrie ist oder im akademischen Bereich, auch so eine Speicherfunktion hat. Sie soll ja Möglichkeiten bereitstellen. Wir können ja nicht gleich, wenn wir eine neue Idee haben, schon sagen, das ist aber eine schlechte Forschungsrichtung, das ist eine gute. Wir neigen manchmal dazu. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schlimm, dass wir der Technologie oder der Innovation überhaupt keine Zeit geben, sich zu entwickeln. Wir haben aber gesehen, dass in vielen Bereichen Nukleartechnologie ist eine, das kann man jetzt so oder so auslegen. Ein anderer Bereich ist grüne Biotechnologie, wiederum andere Bereiche in den Lebenswissenschaften, auch Grundlagenforscher das Land verlassen haben, weil sie keine Möglichkeiten mehr sahen, Dinge in die Anwendung zu bringen. Also Stammzellenforschung beispielsweise ist ein Feld, wo wir in Europa, aber insbesondere auch in Deutschland, harte Restriktionen haben. Und wenn Sie in diesen Bereichen kluge Menschen haben, die viel beitragen können, dann gehen die halt woanders hin.
Das ist in der Tat das Stichwort Umsetzung. Frau Helmrich, warum hapert es da?
Genetik oder?
Auch grüne Technologien, andere Beispiele, die Herr Harhoff gerade genannt hat, als ein Grund dafür, Forscher verlassen das Land, weil einfach das, was sie erforschen, nicht mehr in die Anwendung einfließen kann.
Genau, das ist halt, sagen wir mal, einerseits auch gesellschaftliches Problem. Deswegen ist es auch so wichtig, Innovationen, wie Sie gesagt, ganzheitlich zu denken. Wenn wir eine offene Gesellschaft haben, die diesen Technologien offen gegenübersteht, haben wir auch einen Markt, der entsprechend mit agiert, mitreagiert und auf diese Sachen eingeht. Und ein gutes politisches Mittel ist am Anfang immer, einen Markt in der Richtung natürlich auch so ein bisschen zu lenken, zu leiten. Das passiert bei den grünen Technologien in vielfältiger Weise jetzt schon, dass halt Subventionen geschalten werden, dass der Markt halt angetrieben wird. Wir sehen das jetzt bei den Solarzellen, die verstärkt gebaut werden, auch links und rechts an den Autobahnen etc. Wir sehen das quasi für auch die privaten Energiehaushalte, die mehr und mehr auch auf andere Energieformen umschalten, also jenseits zum Beispiel des Gases etc. Und das ist im Grunde auch letztendlich ein Prozess, der staatlich gelenkt ist und der Markt kommt entsprechend halt auch nach. Das heißt, in bestimmten frühen Phasen und gerade bei den Umwelttechnologien lohnt es sich, da einen Blick reinzuwerfen. Das heißt aber nicht, dass wir generell irgendwie eine Planwirtschaft brauchen, sondern wir müssen generell trotzdem diese Technologieoffenheit wahren, wie Herr Harhoff schon richtig gesagt hat. Nur durch diese Vielfältigkeit in unterschiedlichen technologischen Bereichen haben wir dann die Möglichkeit, quasi auch auf die Technologie gesetzt zu haben, die es dann letzten Endes wird. Und uns nicht voranzuhaben in vielleicht anderen Technologien, die dann doch eher untergehen.
Ja, um das nochmal kurz abzuschließen, Katrin Witsch vom Handelsblatt hier bei uns im Studio. Vielleicht muss man sich dann auch auf bestimmte Technologien einfach konzentrieren und sagen, gut, also Kernenergie wird hierzulande einfach nicht abgefragt. Wir wollen andere Weichen stellen. Dann wird eben andernorts geforscht. Weshalb ist das ein Problem?
Naja, das Problem ist zum Beispiel folgendes. Das hat man damals auch getan, als es darum ging, wollen wir ein batterieelektrisches Auto in der Forschung fördern oder wollen wir die Brennstoffzelle fördern? Und dann hat man gesagt, nö, wir gehen eher auf die Brennstoffzelle in Deutschland. Und die Lithium-Ionen-Grundlagenforschung, die in München stattgefunden hat, hat dann dazu geführt, dass wir jetzt nur asiatische Hersteller von E-Auto-Batteriezellen fast ausschließlich auf dem Markt haben, die nicht aus Deutschland kommen, obwohl wir diese Innovation hier auch weiter hätten vorantreiben können. Also sich nur auf eine Sache zu konzentrieren, das ist gerade in der Energiepolitik eine sehr, sehr ambivalente Diskussion, weil natürlich braucht es die Fokussierung, um Schnelligkeit zu erreichen, um Skaleneffekte zu erzielen. Aber natürlich muss man auch sagen, Technologieoffenheit ist auch hier ein Stück weit angebracht. Man sieht es nicht zuletzt an dem Brennstoffzellen-batterieelektrischen Autothema. Da haben wir ja auch schon aufs falsche Pferd gesetzt damals.
Und da sind wir beim Thema Steuerung. Ich habe es angesprochen eingangs. Es wird jetzt nachgesteuert von der Bundesregierung in vielen Feldern, eben auch gerade in der Energiepolitik. Ich will ganz kurz auf einen aktuellen Fall mal eingehen, weil der seit gestern so ein bisschen die Schlagzeilen auch dominiert in der Wirtschaftspresse. Der Wärmepumpenhersteller Viessmann, der quasi jetzt aufgekauft wird in gewisser Weise von einem großen amerikanischen Unternehmen. Die Begründung ist unter anderem, ein kleines Familienunternehmen ist möglicherweise nicht mehr in der Lage, jetzt so den ganz großen Markt, der jetzt gefragt ist beim Thema Wärmepumpen, bei der Zukunft der Heizungsmodelle, dahinterher zu kommen. Ist das eigentlich ein Problem aus Ihrer Sicht oder ist das, frage ich jetzt mal offen in die Runde, oder ist es nicht eigentlich ein Beispiel dafür, dass der Markt funktioniert und quasi durch diese Art der Fusion das Unternehmen jetzt besser aufgestellt ist?
Wenn ich darauf antworten darf, also ich würde sagen, das ist genau nicht direkt ein Problem, dass quasi Unternehmen von anderen Unternehmen gekauft werden. Ich glaube, das ist ein ganz gängiger Mechanismus, sondern die Frage ist, wer kauft denn das Unternehmen auf? Warum zum Beispiel hat das kein europäisches Unternehmen aufgekauft? Das heißt also, wo setzen wir vielleicht auch in Europa unsere Schwerpunkte, sodass wir uns dann vielleicht auch harmonisch miteinander ergänzen? Das heißt also, ja, kaufen schon, aber dass man so ein bisschen eine Strategie auch dahinter schaut, vielleicht auch mehr in europäischen Dimensionen zu denken.
Aber die Alternative in dem Fall wäre wohl gewesen, wie wir hören, dass es eben ein asiatisches Unternehmen gewesen wäre. Und da hat man sich klar für den Konkurrenten aus den USA entschieden.
Und da sind wir mitten in der, wir sagen mal, Blockbildung, die wir jetzt verstärkt auch wahrnehmen, auch in anderen Technologiebereichen, noch verstärkter quasi in der Mikroelektronik. Und da, glaube ich, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ne? Also
inwiefern vorsichtig?
Die meisten Bereiche, also zum Beispiel auch die Mikroelektronik, die ja hochrelevant ist für die Weiterentwicklung auch in den grünen Technologiefeldern, ist ein Bereich, der so vernetzt ist international, dass quasi so kleine Störungen in der Lieferkette schon Probleme nach sich ziehen können, wie wir es zum Beispiel letztes Jahr auch im Bereich der Automobilindustrie hatten, wo dann bestimmte Halbleiterprojekte, Strukturen nicht geliefert werden konnten etc. Und um das vorzubeugen, muss man am besten gegenseitige Abhängigkeiten stärken, nicht so sehr einzelne Märkte fokussieren, sondern insgesamt schauen, dass wir in unseren Stärkenbereichen stark bleiben, aber umgekehrt natürlich die anderen auch in ihren Bereichen entwickeln und auch innovieren lassen.
Und Professor Haarhoff, ist das ein Beispiel dafür, für diesen Trend und für diese ausgegebene Richtlinie, dass sich der europäische Markt, dass sich auch Deutschland unabhängiger machen möchte von China zum Beispiel? Das heißt, ist es da völlig klar, dass man dann quasi dem amerikanischen Anbieter, der dem Familienunternehmen wohl einen ziemlich guten Deal beschert hat, da den Zuschlag gibt?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich kann diese Entscheidung in gewisser Weise nachvollziehen. Es geht ja auch nicht so sehr um das Innovationsspiel, sondern um ein Skalierungsspiel.
Das heißt, von Größe und Stückzahl, was kann da jetzt produziert werden?
Die deutschen Hersteller, wenn wir sie zusammennehmen, haben nicht die Größe der asiatischen Produzenten, auch nicht des amerikanischen Unternehmers jetzt. Und es ist wirklich ein Skalierungsspiel, wo sie die Stückkosten massiv runterdrücken können, dadurch, dass sie halt nicht nur 500.000 Einheiten im Jahr produzieren, sondern vielleicht 2 Millionen oder 3 Millionen. Und wer dann global mitspielen will, muss diese Skalierung mitbringen. Worauf wir achten müssen, ist natürlich, dass wir die Wertschöpfung, die im Lande passiert, die guten Arbeitsplätze nicht verlieren. Aber nochmal, das ist eine andere Problematik als jetzt im Halbleiterbereich oder in anderen Bereichen, wo wir über strategische Autonomie in hochinnovativen Bereichen reden.
Ich glaube, auch da würde ich noch kurz ergänzen. Sie haben ja gefragt, ob es das eine positive oder eine negative Nachricht. Ich glaube, das muss man erstmal gar nicht bewerten. Der Aufschrei ist jetzt groß, weil Viessmann als der Größte im Markt gilt. Wärmepumpen, da wollen wir hin. Jetzt lassen die sich kaufen, muss man ja auch sagen. Es ist ja auch die Entscheidung Viessmanns, muss man deutlich machen. Die hätten sich auch anders entscheiden können. Es gab andere Möglichkeiten. Viessmann hat sich für diese entschieden. Und der Punkt ist aber nur, Wärmepumpen sind kein hochgradig kompliziertes, innovatives Geschäftsfeld, würde ich jetzt mal behaupten. Also das, hier geht es genau, nämlich wie Herr Haarhoff sagte, um die Skalierung und nicht um die Technologie oder Innovation in dem Bereich. Von daher würde ich das als neutral einschätzen. Und der Punkt ist ja genau, die Arbeitsplätze, die müssten natürlich dann hier bleiben, auf die es ankommt.
Wenn ich das noch sagen darf, ja. Also dieses Beispiel offenbart auch ein gewisses Unverständnis in der deutschen Politik, in der deutschen Diskussion. Niemand hat geschrien, als sehr vielversprechende Start-ups im Bereich knapp unter einer Milliarde, also nicht bei den 12 Milliarden, die jetzt diskutiert werden als Übernahmepreis bei Viessmann, als die für eine Milliarde oder so an andere Hersteller, Übernehmer in andere Nationen gingen. Da war viel mehr Zukunftspotenzial drin. Da hat niemand nachgekräht, auch in der Politik nicht. Das kommt erst jetzt langsam, dass wir die Zukunftspotenziale dann auch stärker bewerten. Da sollten wir hinschauen, bei den jungen Technologien und nicht so sehr bei denen, die eigentlich schon sehr gut verstanden sind.
Genau, da sprechen Sie noch einen weiteren Punkt an. Start-up-Unternehmen, die es in Deutschland ja gab und gibt. Also es mangelt ja nicht an Erfindungsreichtum und an Ambitionen dabei, aber viele Unternehmen wandern dann doch ab ins Ausland, weil sie dort, frage ich jetzt, bessere Bedingungen vorfinden oder was?
Also es gibt viele Gründe, schon in der Frühphase, zum Teil die Verkrustung der deutschen Strukturen, dass es einfach ganz relativ schwierig ist, mit einer deutschen GmbH zu agieren. Ich lerne hier im Münchner Umfeld Startup-Unternehmer kennen, die machen lieber eine Schweizer AG oder gehen gleich in eine US Limited, weil das einfacher ist, weil das unternehmerfreundlicher ist. Da müssen wir einfach sehen, dass wir unsere Regularien auch auf die Bedürfnisse dieses wichtigen Akteurstyps Startup abstimmen. Und das haben wir noch nicht getan. Da ist die Politik noch im Debit.
Genau, das würde ich gerne auch nochmal unterstützen, ne? Wenn man sich mal anschaut, wie lange braucht es denn in Deutschland zu gründen. Im Schnitt braucht man dafür quasi für diesen reinen, sagen wir mal, Verwaltungsakt 35 Tage. In den USA ist das quasi in 4-5 Tagen erledigt. Also allein daran zeigt sich das, glaube ich, schon sehr schön. Und ein weiterer Punkt ist natürlich immer die Finanzierung. Also gerade bei den Startups ist es so, dass dann bei den höheren Finanzierungsstufen, also Series B, C oder sowas, dann tatsächlich viel, viel höhere Gelder auch fließen, die dann wiederum von den Deutschen auch Kapitalträgern gar nicht genutzt, gar nicht aufgebracht werden können und dementsprechend die Startups auch in die USA abwandern. Und das ist besonders intensiv bei diesen, sagen wir, Technologien, die sehr, sehr hardware-intensiv sind, weil die haben einen viel, viel längeren Entwicklungszeitraum. Da braucht eine Schlüsseltechnologie viel, viel länger als so eine Copycat oder sowas, sich zu entwickeln und braucht dementsprechend auch länger über einen konstanteren Zeitraum eine Hochrisikoinvestition. Und das ist quasi so ein bisschen auch ein Mindset-Problem, ist in Deutschland nicht unbedingt gegeben.
Zwischen Klimaschutz und Technikskepsis, wie entsteht Fortschritt und was bremst ihn? Das ist das Thema unserer Sendung zur Diskussion heute im Deutschlandfunk. Wir diskutieren mit Dietmar Haarhoff, Direktor des Max-Planck-Instituts in München, mit Sophia Helmrich vom Bundesverband der Deutschen Industrie, mit Marco Tamburini, er forscht über die Geschichte der Wissenschaft, und Katrin Witsch, Kollegin vom Handelsblatt. Und jetzt hat sich gerade jemand zu Wort gemeldet, den ich unterbrochen habe.
Nee, nur ganz kurz, also Tamburini, nur ganz kurz. Also es geht, glaube ich, um dieselbe Frage, dasselbe Problem aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einerseits müssen sozusagen die ökonomische, wirtschaftliche Struktur geschafft werden, damit dann Innovation entstehen kann. Aber andererseits muss diskutiert werden, was überhaupt ist Innovation? Wohin möchten wir, wohin das Weg zu sagen, wohin, würden wir uns in vielen Jahren noch vorstellen, wie könnte die Welt aussehen? Und natürlich, da Innovation ein großes Thema ist, müssen sozusagen auch bestimmte Unterkategorien geschaffen werden, wo wir sagen, okay, Innovation in einem bestimmten Bereich könnte so und so aussehen, in einem anderen Bereich natürlich gilt andere Definitionen von Innovation. Daher sind eine theoretische Frage, ne, wo wir uns die Welt vorstellen können und werden möchten, und dann natürlich dann die Frage der materiellen Bedingungen, ne, der Innovation.
Machen wir es mal konkreter, Tamburini. Ich würde mal den Punkt Finanzenförderung noch mal einen Augenblick zurückstellen, darüber können wir gleich noch reden, aber ein Stichwort, was gerade auch gefallen ist, war strukturelle Verkrustung. Das hat Herr Hauff gerade angebracht. Und Mindset, also die Einstellung, die Mentalität möglicherweise. In der Tat sind viele in die USA gegangen. Da mag Finanzierung ein Motiv gewesen sein. Aber geht es da auch um bestimmte Bedingungen, um eine bestimmte, im übertragenen Sinne, Kultur, die eben Erfindergeist eher stärkt als bremst?
Das glaube ich nicht. Also eine Art Konkurrenz zwischen Deutschland und USA war immer vorhanden. Ne? Wenn wir denken auf am Anfang des 20. Jahrhunderts, die deutsche Industrie, der US-amerikanische Industrie konkurrieren gegeneinander. Daher, ich glaube, das ist gibt es zuerst, wie gesagt, um diese materiellen Strukturen, die auch wiederum die Wissenschaft zu sehen sind, ganz klar und deutlich. Also die unbefristeten Stellen in den USA sind mehr als in Deutschland, im Wissenssystem. Mhm. Daher natürlich tendieren junge Wissenschaftlerinnen dann, sich zu bewerben, wo diese materiellen Strukturen, die Finanzierung etc. etc. vorhanden sind. Daher ist wirklich eine Seite um diese Strukturen. Natürlich kann man sagen, dass aus einer bestimmten Perspektive her, aus einer philosophischen Perspektive her, gibt natürlich einen Unterschied zwischen den zwei wissenschaftstechnologischen Systemen, also Deutschland und USA.
Worin bestehen
die? einerseits mehr also eine Art Pragmatismus, also in den USA, auch philosophisch eine sehr dominante Philosophie in den USA war und ist immer noch. Und in Deutschland, natürlich, Deutschland ist auch das Land der Idee, wie kann man so sagen, wo viele verschiedene Philosophen zu sehen sind, wo Natur einerseits romantisiert wird, also als Produkt der Romantik, einerseits auch die Technik dämonisiert wird. Also es gibt es komplexer auch, die, sozusagen, die philosophische Ebene im deutschsprachigen Raum. Yeah. Aber ich glaube, dass trotzdem ist der erste Grund dafür sind, wie wir bereits thematisiert haben, sind diese materiellen Strukturen, die anders sind, flexibler sind.
Yeah.
Und natürlich, das ist zentral.
Okay, Mentalitätsunterschiede. Bleiben wir da noch mal kurz dabei, Herr Hauff?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, diese Prägung, Herr Tamburini hat natürlich völlig recht, dass wir in unterschiedlichen Kulturen sind und dass das sehr wichtig ist. Aber im frühen 19. Jahrhundert hat das die Siemens, die Thyssens, die Krupps und andere oder die großen Chemieunternehmen, die angefangen haben, ab 1870 dann Forschungs- und Entwicklungsabteilungen als erste weltweit zu gründen, die eine ganz neue Sicht der chemischen Industrie aufgebracht haben, ja auch nicht davon abgehalten, Innovation zu betreiben. Wir hatten in Deutschland Phasen, wo das radikal Neue eine gute Chance hatte. Wir sind aber nach dem Zweiten Weltkrieg ein Land von Inkrementalismus-Innovatoren geworden.
Das heißt?
Abgerutscht. Wir machen die kleinschrittige, die inkrementelle Innovation. Wir denken, naja, von einem Automobilmodell zum nächsten, aber wir denken nicht von einem Antriebstyp zum nächsten. Und diese Innovatoren, die radikale Innovation, die erhält in anderen Ländern, die USA ist ein Beispiel, aber ich denke auch an Skandinavien, ich denke an europäische Länder, eher eine Chance als bei uns.
Sie haben gerade als eine Zeitmarke den Ende des Zweiten Weltkriegs genannt, Herr Haarhoff. Weshalb ist das so? Weshalb haben sich die Bedingungen Ihrer Meinung nach da so verändert?
Also historisch hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal wirklich auch einen Gründungsboom, wenn Sie an die Nextdoors, die Grundigs und andere denken, die ja in der Unterhaltungselektronik inzwischen völlig aus dem deutschen Industrieportfolio verschwunden, die in der Computertechnik ja durchaus gepunktet haben. Wir hatten zwischen Cadmus und Sun in den USA einen Wettstreit um die ersten Workstations, der technisch ungefähr ausgeglichen anfing, aber dann über bessere Finanzierung in den USA zugunsten von einem Bechtolzheimer.
Warum jetzt nicht mehr? Das interessiert mich.
Entschuldigung, damals schon, also gerade dieser Wettstreit, auch in den 80er Jahren, ist nicht mehr zu unseren Gunsten ausgegangen, weil wir inzwischen sehr erfolgreiche inkrementelle Innovationspfade gefunden hatten. In der Automobilindustrie, dann in der weiterentwickelten Chemie, im Maschinenbau und dergleichen. Und das hat uns ja auch geholfen. Das hat uns Produktivität beschert. Aber wir haben es uns da auch eingerichtet. Wir haben radikale Innovation, Start-ups völlig vernachlässigt. Wir haben diese Entwicklung nicht aufgegriffen, als die für alle sichtbar in den USA und in anderen europäischen Ländern stärker wurden. Da haben wir uns nicht schnell genug bewegt. Da waren wir nicht agil genug.
Ich würde gerne mal zwei Beobachtungen hier einfach einfließen lassen bei diesem Aspekt, was man jetzt auch gerade sehen konnte bei dieser SpaceX-Geschichte. Ja, also es gab einen großen Knall, dann ist die Rakete explodiert. In den USA haben alle Beifall geklatscht, weil es eigentlich darum geht, nach einem Rückschlag schnell wieder aufzustehen, aus den Fehlern zu lernen und weiterzumachen, während es hierzulande eigentlich eher als ein Signal verstanden wird, ja, könnt ihr ja sehen, es bringt ja nichts, also eher eigentlich diese Entmutigung daraus mitgenommen wird. Ist das etwas, wo man auch quasi, wo wir auch mental irgendwie so ein bisschen uns verändern sollten, vielleicht in der neuen Welt?
Ganz klar, ja.
Und vielleicht noch dazu in der Ergänzung, also ja, wir sollten einen Veränderungsprozess anstreben, aber das braucht Zeit und bis dahin müssen wir überlegen, wie können wir Innovation quasi ermöglichen innerhalb unserer ja, Möglichkeiten. Das heißt also, was kriegen wir als Deutschland gut hin, wo sind wir stark und dass wir vielleicht auf die Bereiche auch verstärkt noch fokussieren, bis wir quasi entsprechend auch aufgeholt haben.
Welche sind das, welche Bereiche Ihrer Meinung nach?
Wir sind unglaublich stark in den Produktionstechnologien zum Beispiel nach wie vor. Also wir haben eine sehr starke, sagen wir mal, Produktionsindustrie, die wir auch gut weiter aufbauen können. Wir kommen tatsächlich, auch was die erneuerbaren Energien angeht, sind wir sehr, sehr solide auch im internationalen Wettbewerb. Wir haben da viele Umweltinnovationen auch geschaffen und dass wir das zum Beispiel auch kontinuierlich weiterverfolgen, also stärken, da stärken und natürlich trotzdem dann die entsprechenden Gelder auch in neue Zukunftstechnologien, Schlüsseltechnologien wieder reinzustecken, zu reinvestieren.
Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den Frau Helmrich da macht, weil man sieht, finde ich, in den letzten Jahren auch, auch dieses sich bequem machen, was Herr Haauf gerade meinte, denn wir haben uns da eingerichtet. Deutschland fehlt aber auch so ein bisschen der Plan. Also man hat ja gar nicht mehr die Vorstellungskraft, sich das, sich da irgendwas auszumalen in Richtung, da hätte es was anderes geben können bei den Autos, aber da musste erst Tesla kommen und musste das zeigen, anfänglich vor ein paar Jahren. Und dann hat sich die deutsche Autoindustrie ja auch in Bewegung gesetzt. Das heißt, man sollte vielleicht klare Ziele und Strategien formulieren. Das machen übrigens ja auch Länder wie die USA mit ihrem Chip Act oder dem Inflation Reduction Act, wo die ganz klar definieren, das sind die Sachen, wo wir Innovationen fördern wollen. Hier bekommt ihr ganz einfach Zugang zu Fördermitteln und da wollen wir auch strategisch hin. Das macht hat Israel so gemacht, das macht auch China so. Die haben einen Riesenplan, was Schlüsseltechnologien für sie sind. Und ich glaube, da muss Deutschland mal weg von diesem Klein-Klein. Wir streiten jetzt über die Wärmepumpen, aber die sind viel zu klein. Also man muss das Ganze ja viel, viel größer denken. Und nur wenn man sich gerade sagt, okay, wir wollen Wärmepumpen in deutschen Häusern, muss man ja nicht sagen, wir wollen aber alles andere komplett blockieren. Also vielleicht sollte man da eben auch mal eine Mentalitätsveränderung zulassen.
Eine Ergänzung vielleicht dazu, und das im europäischen Kontext. Ne? Also Deutschland ist auch innerhalb der EU eingebettet. Auch da gibt es ja quasi in unterschiedlichen Bereichen Länder, die in unterschiedlichen Technologien besonders stark sind. Also dass man auch da überlegt, wo liegen denn die Stärken in den einzelnen auch Ländern? Und natürlich gerne auch angeleitet von Deutschland, was ja eines der innovativsten Länder auch in Europa ist, dass wir da quasi auch einen sinnvollen Kontext für unsere Innovationslandschaft schaffen.
Die EU zieht ja jetzt im Augenblick auch gerade nach, sozusagen auch um quasi da Schwerpunkte zu setzen, um auch die Förderung deutlicher da zu fokussieren. Bleiben wir wirklich mal bei diesen Beispielen, was jetzt die grüne Technologien und Umwelttechnologien angeht. Beispiel Solarenergie. Ich fand es so interessant, ich sah neulich ein Foto auf der Seite Science and Nature. Da hielt jemand ein Bild in die Kamera, transparente Solarzellen. Also etwas, was man aufs Fenster klebt, anbringt, und die Unterschrift war, die Fenster werden möglicherweise unser zukünftiges Kraftwerk zu Hause sein. Ich schaue mir immer große Fensterfronten an und denke mir, was für eine Energieverschwendung. Warum haben wir das noch nicht? Also die Grundlagenforschung ist vorhanden. Im Prinzip ist es erfunden. Es ist aber nicht massentauglich, verstehe ich, und auch noch nicht effizient genug einsetzbar. Woran hapert es da?
Sie müssen an der Stelle dann natürlich Akteure, auch industrielle Akteure finden, die bereit sind, mit beträchtlichem Kapitaleinsatz das weiterzuentwickeln, bis zur Serienreife, bis zur Skalierung, bis zur Massenproduktion. Und das ist eine Phase, wo man, landläufig wird gesagt, Growth Capital, Wachstumskapital braucht, wo man nicht mehr nur mit 4 Millionen, 5 Millionen, das können Sie einem Startup heute auch aus deutschen Quellen beschaffen, da brauchen Sie dann 100, 200, 300 Millionen, um das raufzuskalieren. Hier strukturell immer noch eine Finanzierungslücke. Und wir haben auch, das muss ich auch konstatieren, eine gewisse Zurückhaltung bei den etablierten Spielern in der deutschen Industrie, sich auf solche Dinge einzulassen. Da sind andere in Asien dann schneller und gehen eher diese Risiken ein.
Haben Sie eine Antwort auf die Frage, wie man deutsche Unternehmen oder auch Kapitalgeber, wie auch immer, dazu bringen könnte, da risikofreudiger zu sein? Denn auch darum geht es ja offensichtlich.
Also wir müssen, eine Antwort ist natürlich, was kann der Staat tun? Ich glaube, da sind wir langsam ans Ende dessen angekommen, was wir tun können. Denn wir können ja nicht einfach staatlicherseits Kohorten von Startups durchfüttern, bis sie dann 100 Millionen bekommen oder dergleichen. Wir müssen hier die privaten Finanzierungsquellen stärken. Da kann man noch eine ganze Menge Entbürokratisierung und Entschlackung tätigen. Es ist leichter in Deutschland, eine Fondsstrategie rein in Immobilien, aber hochriskant, ja, aufzubauen und das den Aufsichtsbehörden als mündelsicher zu verkaufen, als eine ausgewogene Private Equity oder Venture Capital Fondsstrategie. Also wir leben da zum Teil mit unseren Ansichten in dem, was wir an Regulierung machen, auch noch ein bisschen zurück.
Ja, ich will mal ein Gegenbeispiel anführen, der schon zitierte Inflation Reduction Act, also das große Programm der USA, was natürlich auch amerikanische Firmen da bevorzugt steuerlich auch fördert, ist ja quasi von Staatsseiten angeschoben worden. Und ein weiteres Beispiel, USA, nach meinem Verständnis, nach meinem Kenntnisstand, Die viele Grundlagenforschung, was auch das Internet zum Beispiel angeht, entstammt ursprünglich mal der natürlich staatlich massiv finanzierten Militärforschung und Rüstungsforschung. Ist es nicht eigentlich so, dass wir davon bis heute auch hier in Europa profitieren und eigentlich einfach stärkere Investitionen dann bräuchten?
Genau. Bitte.
Nee, ich wollte eigentlich nur gerne den Punkt zu Dual Use entsprechend halt auch aufnehmen. Also wir sehen auch, dass es da erhebliche Innovationspotenziale gibt, wenn man entsprechend Innovationen, auch militärische Innovationen für auch zivile Weiterverwendungszwecke mitnutzt. Das wird in Deutschland immer noch extrem stark auch getrennt voneinander betrachtet. Das ist vielleicht auch wieder ein guter Punkt für die Historie dann nochmal.
Frau Helmrich, Sie haben jetzt nochmal einen weiteren großen Topf hier aufgemacht, den ich auch noch ansprechen wollte. Dual Use, das ist quasi die Bezeichnung dafür, wenn Produkte zweifach benutzt werden können auf militärischer und ziviler Ebene. Das wird ja teilweise auch als ein Problem gesehen. Ich war gerade noch kurz bei dem Punkt der Finanzierung und auch der Förderung. Ist das nicht eigentlich ein Argument dafür, dass wir eigentlich mehr staatliche Investitionen auch in diese Richtung im Grunde genommen auch in Europa bräuchten? Gibt es dazu noch Meinungen in der Runde?
Ja, ich glaube, das ist ganz klar ein Argument dafür. Wenn man sich anschaut, was die gerade schon erwähnte DARPA, also die Defense Agency für R&D-Projects getan hat, die hat nicht nur Militäranwendungen finanziert, sondern auch beispielsweise hacking-sichere Wahlkabinen. Hat ja in den USA eine gewisse Brisanz auch erhalten. Mhm. Sie hat Wettbewerbe ausgelobt für das automatische Durchqueren einer Strecke 45 Meilen durch eine Wüste und dergleichen. Das hat wichtige Impulse für Sensorenentwicklung, für Algorithmenentwicklung und so weiter in der Automobiltechnik gegeben. Wir versuchen das jetzt in Deutschland seit 2016 mit der Sprint, der Agentur für Sprunginnovation. Und was man bei näherer Betrachtung erlernt, ist, wie schwer es den deutschen Ministerien fällt, dann die Leute, die das technische Know-how haben, die aus der Industrie kommen, die ganz, ganz viel Detailwissen mitbringen, auch machen zu lassen. Die kämpfen dann gegen bürokratische Fesseln. Im Moment wird gerade ein Sprint-Beschleunigungsgesetz entwickelt. Wir brauchen 5 Jahre, um eine Agentur dann nach einem internationalen Muster aufzusetzen, die einfach schneller sein kann als unsere Ministerien. Das ist atemberaubend.
Mhm. Ja, da würde ich noch gerne reingehen. Es ist nämlich auch so, Sie haben das ja eben erwähnt, den Inflation Reduction Act, und auch Herr Haarhoff und andere haben den Punkt heute schon ein paar Mal gemacht. Die regulatorischen Hürden, die es hier in Deutschland und Europa gibt, das ist ein Riesenthema. Ich habe gerade die letzten Tage mit vielen Unternehmen aus der Wasserstoffbranche gesprochen, wo wir gerade erst am Anfang stehen des Hochlaufs dieser Technologie. Und die gucken jetzt alle in die USA. Die USA sagen, uns ist egal, ob der Wasserstoff nachhaltig ist oder erstmal aus Erdgas gemacht wird. Ihr kriegt hier die Förderung. Herzlich willkommen. Und in Deutschland, auch wenn ich das natürlich verstehen kann, dass man sicherstellen will, dass wir eher in Richtung nachhaltigen Wasserstoff gehen, definiert man sich seit einigen Jahren mit dem sogenannten Delegierten Rechtsakt, der die Farbe von Wasserstoff bestimmen soll, wirklich zu Tode. Und die Unternehmen stehen da, sie wollen eigentlich den Wasserstoff abnehmen, die anderen wollen anfangen zu produzieren, aber es gibt Förderprojekte auf europäischer Ebene, die nennen sich IPCEI im Bereich Wasserstoff, die wurden vor 2 Jahren beantragt, da ist immer noch kein Euro geflossen. Also das macht, glaube ich, ziemlich deutlich, woran das hier auch hakt in der Umsetzung von der Innovation in die Massentechnologie.
Herr Tamburini, helfen Sie uns nochmal mit dem Blick des Historikers und Philosophen auch so ein bisschen von außen. Regelungswut, Überbürokratisierung habe ich jetzt vernommen, vielleicht auch eine Art von Perfektionismus, dass wir es alles wirklich 150% richtig machen wollen. Was machen wir?
Genau, also das sind alle Aspekte, die wichtig sind und diese Innovationsimpuls sozusagen stoppen oder halten. Ne? Allerdings die Frage ist, wie hängen diese ganzen Aspekte zusammen? Was kommt zuerst? Kommt zuerst was wichtiger ist, die Geschwindigkeit, schnell auf dem Markt ein Produkt sozusagen zu haben und Innovation umzusetzen? Oder ist wichtiger sozusagen bestimmte Idee der Zukunft zu haben, die Gesellschaft zu gestalten, damit dann die richtige Linie der Innovation geführt werden können? Also daher ist zuerst eine Frage, zuerst muss man schauen, wie diese Elemente zusammenhängen, wie die Teile sozusagen miteinander stehen. Mhm. Und dann natürlich die Frage der Werte. Welche Werte wollen wir eigentlich dann in technische Artefakte auch umsetzen, beziehungsweise wie Werte, also da auch, das heißt auch Ethik, also ethische Aspekte, sozusagen Werte der Gesellschaft, Zukunftswerte und dann technische Artefakte miteinander stehen.
Geben Sie uns einen konkreten Vorschlag. Was würde da weiterhelfen?
Also, was würde das weiter helfen? Also ich denke jetzt, also ein konkretes Beispiel wäre dann, was in der Bionik passiert ist. Im deutschsprachigen Raum werden jetzt in den letzten Jahren werden mehr Exzellenzcluster gefordert und diese Bionik, das heißt die Übertragung von Formen der Natur in technische Artefakte, das ist Bionik, werden mehr Exzellenzcluster entwickelt und dann die Grundlageforschung zu schauen und diese Cluster, in diese Klassen arbeiten auch sind sowohl WissenschaftlerInnen, IngenieurwissenschaftlerInnen und GeisteswissenschaftlerInnen zusammen, um zu schauen, inwiefern die Werte und Gesellschaft und Zukunft miteinander und zueinander abgestimmt werden kann, um technische Produkte und technische Entwicklungen zu gestalten.
Ja.
Also ganz bei Herrn Tamburini, dass das wichtige Aspekte sind. Ich glaube, wir machen in Deutschland aber systematisch Fehler. Wir gehen, wenn irgendein neuer Gedanke kommt, eine neue Technologie oder die Idee, wir schalten jetzt auf Wasserstoff um, wir interpretieren da ganz, ganz früh Werte rein und verbrämen Technologie ideologisch. Ein wunderschönes Beispiel spielte sich in Oslo ab, als Robert Habeck dort zu Besuch war und dann sagte, also das mit Carbon Capture, vielleicht ist das ja doch nicht ganz so schlecht, wie wir das jetzt 20 Jahre dargestellt haben.
Das müssen Sie noch mal kurz erklären.
Carbon Capture sind im Prinzip Technologien, bei denen in einer industriellen Wertschöpfungskette, einem Chemieprozess beispielsweise, zum Schluss CO2, Carbon wieder entnommen wird und dann in irgendeiner Form gespeichert wird. Damit kann man natürlich auch die Carbonemissionen senken. Das ist nicht das Optimum, das ist völlig klar. Lieber würden wir vorne die CO2-Emissionen senken, also zu Beginn des Prozesses, als hinterher etwas rausfischen zu wollen. Aber die internationalen Klimaberichte sagen seit vielen Jahren, wir werden diese Technologie brauchen. Also nochmal, die philosophische Verankerung ist wichtig, die ethische Betrachtung ist wichtig, Regulierung ist wichtig. Aber in Deutschland hauen wir mit der Regulierungskeule in einer frühen Phase der Technologieentwicklung drauf und wundern uns dann, wenn wir nichts mehr haben.
Hovic, ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Herr Tamburini, gleich nur kurz den Punkt, weil ich möchte Herr Haufter gerne aus der wirtschaftlichen Perspektive absolut zustimmen. Das ist ja genau das Thema und mir geht es überhaupt, will gar keine Partei ergreifen jetzt. Ich weiß, dass es wieder in die Ecke gestellt wird, aber das Thema E-Fuels zum Beispiel. Der Elektrobatterieantrieb im Auto ist gesetzt in Deutschland und deswegen darf es jetzt ideologisch auf Parteiebene augenscheinlich rechts und links nichts mehr davon geben. Und deswegen wird so hart diskutiert auf EU-Ebene auch über die E-Fuels. Die sollen ja, am liebsten würde man den Verbrenner verbieten, das würde aber E-Fuels ausschließen, das sind synthetische Kraftstoffe.
Wobei die Gegner ja sagen, das ist eigentlich schon ausgeschlossen, dass uns das irgendwie weiterbringt und dass auch die Hersteller gesagt haben, dass E-Fuels bringt uns eigentlich nichts.
Genau, und die bringen eigentlich nur in ganz bestimmten Fällen was, zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Flugzeugebene guckt oder auf den Schwerlastverkehr, vielleicht, ne? Aber man muss ja mal, und das ist ja den Punkt, der Herr Haauf auch gemacht hat, man muss doch die Diskussion nicht direkt im Keim ersticken. Warum kann man nicht einfach die batterieelektrischen Autos jetzt fördern und dem Rest seinen Lauf lassen. Der CO2-Preis wird sowieso alles regeln, hoffentlich, wenn er denn so steigt, wie er sollte und wie Wissenschaftler das fordern. Und beim Thema CCS ist genau der Punkt. Jetzt auf einmal entdecken wir sie und wir werden sie brauchen. Ohne, sagt selbst der Weltklimarat, geht es nicht. Und jetzt auf einmal müssen wir feststellen, oh, vielleicht müssen wir uns damit doch mal auseinandersetzen.
Ich würde gerne, da wir zum Ende der Sendung kommen, noch kurz, weil es gerade angesprochen wurde, Treibstoffe, noch kurz auf ein aktuelles Beispiel von heute kommen. Es gab auf der europäischen Ebene eine Einigung, dass in Zukunft in der Luftfahrt verpflichtend der Anteil von grünem Treibstoff bis 2050 schrittweise auf 70% ansteigen muss. Das würde ja eine Konsequenz bedeuten, irgendwann wird man vielleicht mal ohne diesen schrecklichen Schadstoffausstoß auch fliegen können. Ich würde gerne mal die Frage an Frau Helmrich da richten. Ist es eigentlich schon alles erfunden und vorhanden und muss eigentlich nur noch massentauglich umgesetzt werden oder ist eben auch da noch Innovation und Forschung erforderlich?
Also ist auf jeden Fall in allen Bereichen noch Innovation und Forschung erforderlich, denn wir sehen ja, das Ganze kommt quasi auch in Wellen. Wir entwickeln uns quasi auch als Welt immer weiter. Auch die planetaren Grenzen setzen uns da quasi ja Ziele, die wir einhalten müssen. Das sieht man eigentlich ganz schön an der Energietransformation selber. Also am Anfang die Fossilen, dann die Erneuerbaren und über Kernfusion haben wir vielleicht als mögliche Perspektive schon gesprochen, dass so da zum Beispiel schon die nächste Energietransformation lauert. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall offen bleiben, was die Innovation angeht, was die unterschiedlichen Technologien angeht, die Interdisziplinarität fördern, dass wir quasi unterschiedliche Bereiche fokussieren, an denen Schnittstellen dann wiederum neue Innovationen entstehen können und uns dann halt auch eine neue Zukunftsperspektive bieten. Ohne das sind wir, glaube ich, hoffnungslos verloren und würden, glaube ich, auch jegliche Innovation im Keim ersticken. Also
das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort. Zwischen Klimaschutz und Technik, Skepsis, wie entsteht Fortschritt und was bremst ihn? Wir haben heute Abend hier einige der Problemfelder zumindest mal angerissen und über mögliche Lösungen diskutiert, wie wir in bestimmten Bereichen vorankommen. Danke sehr für Ihr Interesse und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Bettina Klein.